Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
In unserer Reihe Im Gespräch sind wir heute literarisch unterwegs. Mit Annalena Markus und Gesa Husemann erkunden wir das Herbstprogramm des Literarischen Zentrums.
Literatur öffnet Türen steht ein bisschen auch als Leitmotiv über dieser Spielzeit. Leute miteinander ins Gespräch bringen, zuhören, diskutieren, behandeln, Einsichten, Erkenntnisse und Perspektiven ansteuern. Im Hinblick darauf habt ihr wahrscheinlich auch nach Autorinnen und Autoren Ausschau gehalten. Annalena.
Ja, das ist ja einer der großen Vorteile, die Literatur hat und uns bietet, dass wir nämlich eigentlich die Türen öffnen können, ganz viele unterschiedliche Welten, in ganz viele unterschiedliche Wahrnehmungen, in ganz viele unterschiedliche Wahrheiten. Und das ist das, was uns beim Kuratieren dieser Programme auch immer antreibt. Die Frage, was sind Perspektiven, die vielleicht noch nicht genug gehört wurden oder wo wollen wir mehr Verständnis schaffen, wo wollen wir eine Frage stärker beleuchten und Türen zu den Hintergründen öffnen. Von daher passt das sehr gut, was du sagst, und es passt auch gut, dass wir dieses Jahr zentral unsere Tür auf dem Cover haben, denn darum geht es uns. Wir wollen eigentlich die Türen zu immer neuen Welten und Verständnissen öffnen.
Und dabei vergessen wir natürlich auch nicht das Publikum, denn das bedeutet natürlich auch, dass wir die Tür öffnen für das Publikum, was hier in Massen einströmen soll.
Mischt euch ein. Fragt, steuert gegen,
nehmt teil,
eure Argumente vor,
informiert
euch, lasst euch ein auf das, was Autorinnen und Autoren euch fragen. Denn es geht ja viel um Fragen.
Und fragt selber oder gibt uns auch gerne Feedback. Also wir sind auch immer interessiert daran, wer eingeladen werden soll. So ein Literaturhaus macht sich ja nicht als Drei-Frauen-Show, sondern wir brauchen das Publikum. Wir sind sehr froh, dass es da ist.
Wer sonst soll, pardon, randalieren? Sag ich mal so klar. Das sehe ich ja nun ganz anders oder überhaupt.
Das randalistische Zentrum.
Das randalistische Zentrum. Why not? Die Ruhe stören, die Befindlichkeiten, die Bequemlichkeiten, das, was eigentlich ausgesprochen werden müsste und einfach nicht rauskommt. Oder wenn, dann in so einer empörten Form, dass das kein Gesprächsangebot ist.
Wobei die Zeiten jetzt ja gerade nicht ruhig sind. Also die Themen, die wir bespielen wollten, waren eigentlich schon da und auf dem Tablett. Und es war eher die Frage, wie wir damit umgehen oder wie wir sie abbilden können, wie wir sie verhandeln wollen.
Beim Zuhören wird es ja gleich spannend. Mit einer Kopfhörerlesung und mit einer Autorin, die man fast als literarische Astronomin verstehen kann, die ihren Sehnsuchtsplaneten hat, der scheint aber nicht hier zu sein.
Ja, wir starten unsere Saison im August mit unserer zweiten Kopfhörerlesung. Wir haben das jetzt schon einmal gemacht im letzten Jahr auf dem Nikolaikirchhof und es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist wirklich ein tolles Format. Wir selber wussten erst gar nicht, wie das so ist, so eine Lesung unter freiem Himmel zu machen, in der man die Texte und damals bei der ersten Lesung mit Maren kam es auch Musik nur über Kopfhörer hört. Und das war aber ein total eindringliches Hörerlebnis und man hat Literatur nochmal so sehr direkt mitten ins Ohr wahrgenommen, während um einen herum der Stadttrubel weiterging. Das hat uns überzeugt, das hat auch viele Gäste, die da waren, überzeugt und deswegen machen wir es jetzt nochmal. Und wir freuen uns sehr, dass wir Barbara Zehmann mit ihrem zweiten Roman Bitter-Geuze dabei haben. Barbara Zehmann begeistert mit ihren Texten, hat zusammen auch einen Literaturpodcast mit Clemens Setz und ich glaube, sie ist die Richtige, uns da die 90 Minuten zu gestalten mit einem Text, bei dem es um den Sternenhimmel geht und wir hoffen, dass er über uns aufgeht und wir gutes Wetter haben. Ihr Text verhandelt so ein bisschen die Grenzen zwischen realistischem Erzählen und psychischer Instabilität. Und da gibt es ganz eindringliche Momente, ganz wunderbare Schilderungen. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, in der die Protagonistin unter Wasser liegt und nach oben über sich die Schwimmenden betrachtet. Und dabei natürlich ist auch das Hörerlebnis ein ganz besonderes. Und da hoffen wir, dass das gemeinsam mit den Kopfhörern so ein ganz herausragender Abend wird.
Also Einbrüche nach innen und damit Ausbrüche.
Und wir nach draußen.
Es geht ja in ganz vielen Romanen, Erzählungen, auch in der Lyrik, um Fragen der Identitätssuche, der Selbstfindung oder auch Entfremdungsprozesse. Sie suchen nach einem im besten Sinne selbstbestimmten Ort. Und das spricht ja auch der Lyrikabend an, Übergangsritus. Mhm. Also ein sehr schmerzhafter Prozess, der da in vielen Gedichten und auch Texten beschrieben wird. Wie finde ich zu einem Zuhause, einen Geborgenen, einen Ort, der mich sozusagen auch schützt?
Und kann ich den überhaupt finden? Ist, glaube ich, auch die Frage bei Abderrahman Al-Kalak. Übergangsritus ist ein Band, der Lyrik und Prosa versammelt und auch da schon wieder dieses Hybride und Wechselnde im Konzept des Buches vereint. Und es geht aber da auch um Flucht- und Kriegserfahrung, um Exilerfahrung und diese ewige Suche nach Ankommen und irgendwo hingehören oder, wie du sagst, einen Ort, eine Form von Selbstbestimmung zu finden und die Frage, ob das möglich ist, wenn man wie der Autor selber in einem Lager für Geflüchtete zum Beispiel geboren wurde und das einem schon so eingeschrieben ist in die eigene Person und in den eigenen Körper, dass man nie aufgewachsen ist mit so dem Heimatort, den wir stereotyp darunter verstehen würden.
Oder einem Ort des Vertrauens, dem man sich anvertrauen kann, was immer da passiert. Aber das Gefühl, dass das erstmal da ist oder der Impuls.
Ja, er schreibt auch davon, dass nicht nur die Heimatwechsel stattfinden, sondern dass sie tatsächlich auch ihre Persönlichkeiten wechseln mussten, als wären es Kleidungsstücke gewesen, je nachdem, was politisch gerade erwünscht oder nicht erwünscht ist. Das sind schon Beschreibungen, die einem sehr nahe gehen und unter die Haut gehen.
Anpassungsprozesse unter Hochdruck.
Unter Druck, ja.
Édouard Louis ist ja auch in Theaterkreisen ein sehr gefragter Autor.
Sicherlich eine der spannendsten literarischen Stimmen der jungen Generation. Wir hatten im letzten Jahr Didier Eribon da, der auch aus dem Umfeld Édouard Louis und Didier Eribon kennen sich gut, stammt und die sich mit eben diesen Klassismusfragen auseinandersetzen, die sich mit der Frage von queerem Begehren und Herkunft auseinandersetzen. Und in diesem Buch, mit dem er kommt, Der Absturz heißt das Buch, erscheint im Aufbau Verlag, widmet er sich wieder dieser autobiografisch-autofiktionalen Erzählweise und widmet sich seinem Bruder und dem Tod seines Bruders, der auch so eine sehr besondere, naja, eindringliche Geschichte hat, der eigentlich aufgewachsen ist mit großen Wünschen, Vorstellungen, Träumen und aber hart aufgeschlagen ist, kann man sagen. Und Édouard Louis betrachtet das aus einer Perspektive, die sich dem Bruder einerseits ablehnt und gleichzeitig aber auch sehr zärtlich und wertschätzend gegenüber äußert. Und das ist ein spannendes Zeitdokument. Das wird ein französischer Abend, der simultan übersetzt wird. Darüber freuen wir uns auch, dass wir auch nochmal nicht nur deutsche Stimmen hier präsentieren, sondern wirklich auch französische, internationale Stimmen hier haben.
Und wir haben schon oft versucht, ihn einzuladen und dass es genau jetzt klappt, das passt natürlich total gut. Zum Beispiel Eribon, ja auch gerade im Theater dann noch gespielt wird. Das Deutsche Theater ist auch als Kooperationspartnerin mit dabei. Die Deutsch-Französische Gesellschaft, Antenne Métropole. Also das ist toll, dass es da so mit geballter Kraft dann gelingt, auch so eine Veranstaltung über die Bühne zu bringen und dann über die Bühne.
Es gab ja im Frühjahr bereits einen Abend, wo die Diktion der AfD und die Form, in der sich die Rechte und die Rechtsradikalen auch medial darstellen, mal unter die Lupe genommen wurden. Der Abend, das Deutsche Demokratische Reich mit Volker Weiß, vertieft das Ganze nochmal.
Ja, das tut es oder das tut der Abend und das tut der Autor. Er ist Historiker und Journalist und hat mit das Deutsche Demokratische Reich ein wirklich aufklärerisches Buch geschrieben, was sich der AfD oder den neuen Rechten und deren Strategien und Umdeutungsstrategien unserer aller Geschichte widmet und da sehr viele Dinge erklärt und erläutert. Und wir freuen uns sehr, dass er Zeit findet und am 2. Oktober hier ist, um uns da auch Einblicke zu geben in dieses ideologische Großprojekt und die Widersprüche, die darin auch liegen.
Die Leute noch hellhöriger zu machen.
Dinge, die uns alle angehen und die gerade passieren und wo, glaube ich, wichtig ist, dass man versteht und einen guten Einblick hat, was genau da passiert und mit welchen Mitteln das passiert, damit man es besser greifen, verstehen und aushebeln kann.
Die Nachricht ist ja schon kursiert, dass Angela Merkel aus ihrer Biografie Freiheit in Göttingen lesen wird. Ist insofern spannend, weil jetzt die ersten Kommentare von ihr kam, die auch in den sozialen Netzwerken kursierten, was von dieser Abschiebegrenzpolitik für Geflüchtete zu halten ist.
Sie äußert sich weiterhin, aber gewählt. Und dementsprechend gewählt sind auch ihre Termine, die sie mit ihrem Buch macht. Ausgewählte Termine macht sie und glücklicherweise ist Göttingen jetzt dabei. Auch wenn das, ja, das Kartenerwerbsvergnügen kurz war, innerhalb von 42 Minuten war schon alles vorbei. Das erste Kontingent war sofort ausverkauft. Es wird aber zum Vorverkaufsstart des Göttinger Literaturherbstes noch ein Kontingent freigeschaltet. Das wird passieren am 14. August. Wir sind sehr gespannt, wie lange es dann dauert.
Halbe Stunde?
Ja, maximal. Aber wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Und wie du schon angesprochen hast, also 10 Jahre ist es jetzt her, dass sie ihren berühmten Ausruf "Wir schaffen das" getätigt hat. Und das wird natürlich auch heute noch enorm viel diskutiert. Sie selbst sagt, das war für sie eine Zäsur. Es gibt einen davor und einen danach, auch in ihrer politischen Biografie. Aber nicht nur das, nicht nur die Gedanken dazu hat sie in dem Buch aufgeschrieben, sondern auch ja, vieles anderes, was sie in 35 Jahren DDR-Leben erlebt hat und in 35 Jahren Leben in der BRD. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Und auch wenn man keine Karten mehr für die Veranstaltung bekommt, ist das sicherlich eine interessante Lektüre.
Das wäre meine Frage gewesen. Was macht Ihre Biografie so lesenswert, dass man sagen kann, unbedingt?
Also ich finde es toll, dass sie einfach den Platz sich nimmt dafür, bestimmte politische Entscheidungen auch zu erklären. Und ich glaube, es ist wirklich ein politisches Lehrwerk, wenn man so will. Und es ist ja immer interessant, hinter die Kulissen zu schauen. Und in dieser ganzen Nachrichtendiskurssituation ist ja eigentlich nie Zeit dazu, Entscheidungen ausreichend zu erklären, weil alles immer auf einer bestimmten Zeichenanzahl oder in einer bestimmten Zeittaktung kommuniziert werden will. Und ich finde das besonders spannend, dass man einfach wirklich so ganz sachlich die Information, dass man nochmal nachlesen kann, okay, worauf basierte Ihre Entscheidung? Und das finde ich schon besonders.
Und wie habt ihr sie überredet?
Wir waren einfach sehr, sehr beharrlich. Also das sind natürlich keine Sachen, die über Nacht entstehen. Und dann gehört da natürlich auch ein gewisses Quäntchen Glück und Vertrauen dazu. Und ich glaube, Göttingen hat sich als Literaturstandort da jetzt einfach schon auch etabliert. Und es wird uns das Vertrauen entgegengebracht, auch diese Veranstaltung durchzuorganisieren und durchzuziehen. Und das ist ja erstmal was Schönes.
Literaturlandschaft Ukraine, das deutet darauf hin, dass es noch einen anderen Blick auf dieses Land gibt.
Das ist tatsächlich eine Reihe, die wir gemeinsam mit dem Netzwerk der Literaturhäuser, der deutschsprachigen Literaturhäuser in unseren Häusern haben. Da freuen wir uns sehr drüber. Geht es darum, genau das zu zeigen, dass eben die Ukraine eine große kulturelle Tradition hat, eine große Literaturtradition hat und durch die deutschsprachigen Literaturhäuser tourt. Deswegen diese Veranstaltungsreihe, die immer unterschiedliche Texte, unterschiedliche AutorInnen, unterschiedliche Aspekte der ukrainischen Literatur in den Blick nimmt. Und wir sind am 4. November dabei und freuen uns sehr, dass uns die Autorin Lesja Ukrainka vorgestellt wird. Und zwar von Tanja Maljatschuk, der Herausgeberin des Bandes, von unterschiedlichen Autorinnen und auch vom Poesiekollektiv Landschaft, die das Ganze noch ein bisschen musikalisch rahmen werden. Und die Autorin, um die es da gehen wird, die ist wirklich super spannend. Sie wurde von ihren männlichen Kollegen wertschätzend wie kokettierend als einziger Mann in der ukrainischen Literatur bezeichnet und das schon in der Wendezeit zum 20. Jahrhundert, also sehr früh. Und das zeigt, wie feministisch Ukrainka bereits war, mit was für Themen sie sich auseinandergesetzt hat. Es ging um alternative Lebensentwürfe in ihren Texten, um häusliche Gewalt, um späte Mutterschaft. Also sie war sehr früh dabei, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ist deswegen auch heute noch eine super spannende Autorin, die es zu entdecken gilt. Und dem widmen wir uns an diesem Abend und freuen uns sehr.
Fortsetzung der deutsch-polnischen, auch literarischen Korrespondenz, ja, möchte ich fast sagen, ist der Linde-Preis, an dem ihr auch mitbeteiligt seid als Veranstaltungsteam. Ja. Daniel Kehlmann,
Daniel Kehlmann,
gern gesehener Gast. Jacek Demil, den die Leute erstmal kennenlernen müssen. Was dann umso spannender ist an so einem gemeinsamen Abend.
Ja, darum geht es ja dann auch ein bisschen, dass auch die beiden sich dann austauschen. Also der Austausch steht natürlich bei so einem Preis auch im Vordergrund. Es ist der 29. Samuel Bogumilinde-Preis, der in diesem Jahr verliehen wird. Also die Liste der prominenten PreisträgerInnen ist ja schon ziemlich lang, von Günter Grass über auch Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk zu Juli C. oder Navid Kermani, da waren ja schon einige dabei. Und so ein Daniel Kehlmann, also der fehlte ja auch wirklich noch, kann man sagen. Und das ist toll, dass das am 15. November im Theater auf die Bühne gebracht wird, diese Kombination. Und das machen wir auch mit geballter Kraft. Also die Stadt Göttingen ist da natürlich federführende Organisatorin und das Literarische Zentrum und der Göttinger Literaturherbst unterstützen das.
Ab dem 1. September gibt es Tickets für diese Veranstaltung. Wir wurden schon gefragt, wo man denn Tickets bekommen könne, und da muss man sich noch ein bisschen gedulden.
Mit Pflanzen die Welt retten. Das ist ja quasi der Anschluss-Gig an eure Lesung im Friedensgarten in Geismar.
Ja, richtig. Das steht alles unter der Reihe Climate Care, die wir nun schon seit einigen Jahren hier haben. Gemeinsam mit der Stiftung Leben und Umwelt setzen wir die auf die Beine. Und jetzt freuen wir uns sehr, dass Bernhard Kegel bei uns zu Gast ist mit seinem Buch Mit Pflanzen die Welt retten. Er stand auf einigen Sachbuchbestenlisten und hat da wirklich spannende Dinge zusammengetragen. Es geht um Wälder, es geht um Moore, es geht um Ozeane und es geht immer darum, wie Pflanzen eigentlich CO2 speichern können, wie sie uns dabei unterstützen, wie sie gegen den Klimawandel unterstützen können und was wir wiederum tun können, um die Pflanzen dabei zu unterstützen. Und er ist natürlich hier nicht alleine auf dem Podium, sondern wir freuen uns sehr, dass Lena Jaya dabei ist, die Leiterin des Fachdienstes Stadtwald Göttingen. Sie werden ins Gespräch kommen und dieses Gespräch leiten und ein bisschen Impulse dazu geben. Das wird der Bioklimatologieforscher Alexander Knohl übernehmen. Wir haben ein Dreierteam auf dem Podium, die sich sehr gut auskennen und die aus Wissenschaft, Journalismus und persönlicher Erfahrung uns mitnehmen in die Wälder und Moore unserer Umgebung.
So gesehen nicht nur hochaktuell, sondern auch sehr akut, weil in diesen Tagen ja viel über Stadtbegrünung diskutiert wird und Konzepte umtriebig sind in Anbetracht der Hitze, die die Menschen zusetzen, mit der sie auch nicht mehr klarkommen.
Gerade spüren wir es alle sehr und vor allen Dingen bei diesen Temperaturen spüren wir sehr, wie notwendig es ist und wie viel zu spät wir schon dran sind, um uns mit Stadtbegrünung, mit der Öffnung von Böden und so wieder auseinanderzusetzen.
Junge Frau mit Katze, da geht es um Selbstzweifeln, Unsicherheit, so gesehen auch sehr akut in der Wettbewerbsgesellschaft. Mhm. Egal wie karrieristisch ich ausgestattet bin, dass das trotz alledem schiefgehen kann.
Vielleicht auch schief geht, weil man selber sich Dinge nicht zutraut. Ich glaube, das Imposter-Syndrom ist eins, wo viele sich mit identifizieren können, vor allen Dingen auch viele Frauen, die das wohl häufiger betrifft, dass man Selbstzweifel hat und sich Dinge nicht zutraut. Und das ist auch eins der Themen, mit dem sich Daniela Dröscher in ihrem zweiten Roman Junge Frau mit Katze auseinandersetzt. Wir kennen die Protagonistin schon aus ihrem ersten Buch Lügen über meine Mutter, hieß das. Und nun ist Ela größer geworden. Es geht immer noch auch über ihre mehrgewichtige Mutter und um das Bodyshaming, was ihr Vater in ihrer Kindheit stark betrieben hat und wie sie das geprägt hat. Das ist auch in Droschers zweitem Roman immer noch einer der Erzählstränge, den wir verfolgen. Es geht jetzt dann aber auch über ihr Leben als Studierende am Abschluss ihres Studiums, um psychische Stabilität, um das Imposter-Syndrom, um Fragen des Uni-Alltags, wenn man als Arbeiterkind aufgewachsen ist. Also sie macht da so einen großen Rundumschlag und verfolgt Ela, die wir aus dem ersten Roman kennen, nun in ihrem zweiten Lebensabschnitt weiter.
Also Fragen der Identität, Suche, der Selbstfindung, wer bin ich, wo will ich eigentlich hin, wie nehme ich mich wahr? Die wird ja mehrfach gestellt, auch von Leif Rand, Let's Talk About Feeling.
Ja, das stimmt, weil Leif Rand ist die Erzählsituation so ein bisschen eine andere. Da ist der Protagonist schon weiter. Der Roman setzt ein, als die Mutter verstorben ist und der Protagonist danach auf so eine suchende Bewegung geht. Die Mutter war sehr prägend. Wer bin ich eigentlich? Wo gehöre ich eigentlich hin? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Das sind so Themenkomplexe, die er in Let's Talk About Feelings, so heißt es auch noch, verhandelt. Und da wiederum schauen wir uns eher das Middle Age an mit Leif Rand, das bei ihm gar nicht so freudlos ist.
Nicht enden wollende Abnabelungsprozesse, ja, in verschiedenen Stadien.
Ja, schön, dass du diese Verbindung ziehst. Die habe ich noch gar nicht gesehen vorher, aber das ist das Spannende bei diesem Programm machen, dass man, wenn es dann zusammensteht, immer noch mehr Querverbindungen entdeckt, die man vorher noch gar nicht gesehen hatte. Und jetzt, wo du sagst, ja, es stimmt, es ist das, was wir bei Ela starten, geht dann bei Leif Rand so ein bisschen weiter, aber auch ganz anders wiederum.
Sich schreibend orientieren, das ist, glaube ich, immer so ein Zentralmotiv.
Vielleicht auch ein nicht zu erreichender Punkt, oder? Also eigentlich geht es mit dieser Selbstorientierung und Verortung hier stetig weiter.
Scheitern, wieder scheitern, ja, immer scheitern.
Nach dem
scheitern.
Middle Age kommt dann das Post-Middle Age.
Aber wiederum, was Querverbindung angeht, ein Lyrikband wie Übergangsritus, ja eigentlich mit der Entfremdung von allem, was Zuhause und Heimat bedeuten könnte, zu tun hat,
Bei Feridun Çaybuklu gibt es so gesehen die Verbindung, weil der hatte ein Zuhause und trotzdem ist er schon seit Jahrzehnten woanders und er reflektiert jetzt ja quasi den Entfremdungsprozess.
Ja, und in einer Annäherungsbewegung, das ist das Spannende. Çaybuklu, auch das ein autobiografischer Text, er hat in diesem Jahr den Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur dafür bekommen, für sein Werk, nicht nur für Sohn ohne Vater, sondern für sein biografisches Werk. Und in Sohn ohne Vater widmet er sich eben halt dem Tod seines Vaters. Es wird sehr viel gestorben in diesem Programm, was keine Absicht war.
Wenn man in die Vergangenheit guckt, ja, lässt sich das nicht vermeiden.
Es wird aber auch viel gelebt.
Es wird auch viel gelebt, danke. Ja. Zurück zu Çaybuklu. Er hat ein ganz fantastisches Buch geschrieben. Sein Vater ist verstorben und ein Schriftsteller reist im Wohnmobil zurück in die Türkei. Çaybuklu selbst hat große Flugangst und diese Entzerrung der Reise, dieses nicht einfach in 3 Stunden in der Türkei sein, sondern dann wirklich mehrere Tage in diesem Wohnmobil mit einem Freund fahren und sich so entschleunigt diesem Vater und der Biografie wieder anzunähern und dem Land, das er gar nicht so gut kennt, wieder anzunähern und diesen vielen Leben, die sein Vater gelebt hat und auch seiner Mutter wieder so nahe zu kommen, Schritt für Schritt. Das hat er sehr, sehr gut gemacht, ja.
Ist eine andere Form, dass sich herantasten, ja. Ja, und nicht so mit dem Rhein stolpern, ja. Oder wusch, die Tür geht auf, ja. Und ballert einem erstmal gegen den Kopf.
Es ist natürlich auch sehr traurig, weil er nicht pünktlich zu dieser Beerdigung seines Vaters es schaffen kann, aber dieser Auseinandersetzungsprozess wird dadurch einfach, glaube ich, ein tieferer, weil er Zeit hat, sich langsam anzunähern und heranzutasten, wie du es gesagt hast.
Auf alle Fälle feiert ihr wieder einen Debütantinnenball.
Ich habe gerade schon gedacht, das ist das älteste Format in diesem Programm, glaube ich. Das ist 2014 das erste Mal an den Start gegangen und bringt seit jeher.
Und die Debütantinnen werden nicht älter.
Die werden nicht älter. Nein, das ist natürlich alterstechnisch, haben wir da keine Begrenzung. Also danach sind sie nicht ausgesucht. Aber was immer gleich bleibt, ist, dass es die geballte Debüt-Power ist. So auch in diesem Jahr.
Ja, wir haben lange gesucht. Die Auswahl ist immer denkbar schwierig, weil wir 3 der 9 spannenden Stimmen auswählen müssen. Und es erschienen auch in diesem Programm, in diesen Herbstprogrammen von Verlagen wieder so wahnsinnig viele spannende Debüts, dass es nicht einfach war. Und wir uns immer nur vertrösten konnten damit, naja, wir können ja wieder einen Debütantenball im Frühjahr machen. Also alle die wir jetzt nicht auswählen durften, können ja nächstes Jahr kommen. Und wir haben uns diesmal entschieden für Leon Engler, für Ricarda Messner und Fiona Sironic. Und die haben ganz fantastische Debüts geschrieben und vorgelegt. Und wir freuen uns sehr, dass wir die zusammenbringen aufs Podium hier in Göttingen.
Die Titel sprechen ja zum Teil schon für sich. Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft.
Ja, machen wir auch immer.
Oder,
finde ich gut.
Oder dann daran direkt anknüpfend, Botanik des Wahnsinns.
Ja,
erleben wir auch da dann. Dass es da so eine heimliche Querverbindung gibt.
Genau, und dann haben wir noch Messners, wo der Name wohnt, damit wir alle 3 genannt haben. Und die sind in ihrer Anlage sehr unterschiedlich. Und gleichzeitig aber im Zusammenspiel geben sie, glaube ich, einen schönen Einblick dahin, was gerade junge Literatur, junge AutorInnen arbeiten und tun und wo so die Interessen hingehen. Das wird ein schöner Einblick einfach in die Werkstätten der spannendsten Stimmen.
Haben die auch so einen biografischen Tenor mit drin? Ja. Weil der ist ja aktuell sehr präsent. Also dieses Bedürfnis, Spurensuche zu betreiben.
Ja, Spurensuche haben wir auf jeden Fall. Bei Ricarda Messner geht es darum, dass man einem Familiennamen bis ins Lettland der 70er Jahre folgt. Also da haben wir auch tatsächlich so ein persönliches Archiv wieder, in dem man nachsucht. In Botanik des Wahnsinns geht es um die große Krankenakte der Familie des Protagonisten, die alle irgendwie eine Art von psychischer Krankheit oder Beeinträchtigung oder sowas mit sich nehmen, weswegen der Protagonist davon überzeugt ist, dass er auch irgendetwas haben müsste. Das schildert er sehr humoristisch und witzig. Und dann am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Das ist eher eine Themenverquickung von Klimawandel, Artensterben, queeres Begehren und Social-Media-Erfahrung. Eine der Protagonistinnen wächst bei TikTok-Müttern auf, die ihr Leben im Netz veröffentlichen, was natürlich schon an sich problematisch ist. Diese Themen werden eher bei Sironic verhandelt, ja.
Die man bei dem Titel jetzt nicht unbedingt vermutet.
Nee, genau. Aber die Folge davon, dass man eben halt so öffentlich bei Social Media seine Kindheit verlebt, ist dann eben halt der Versuch, Festplatten und ähnliche Dinge im Wald in die Luft zu jagen, um das auszulöschen.
Der arme Wald.
Ja, ja.
ob die Pflanzenschützer das so toll finden.
Aber sie bemängelt ja auch den Klimawandel und das Artensterben. Also das rettet sie dann wieder.
Die Superreichen hattet ihr ja schon auf dem Schirm im Frühjahr. Und jetzt geht es in eine weitere Runde mit Blick auf Amerikas Oligarchen, die Julian Heißler seziert hat, analysiert.
Analysiert, ja. Genau, mit Julia Friedrichs haben wir in der letzten Saison unsere Reihe Wie reich ist das denn? Gestartet, die wir gemeinsam mit dem Soziologischen Forschungsinstitut der Uni Göttingen machen. Jetzt haben wir uns Julian Heißler eingeladen, denn wir bleiben bei den Superreichen, aber dass die gerade Einfluss auf demokratische Prozesse nehmen und die aushebeln, ist, glaube ich, sehr deutlich. Und wir haben uns jemanden eingeladen, der sich damit sehr gut auskennt, der ein US-Korrespondent der Wirtschaftswoche, kennt sich sehr gut mit den USA aus und es ist nicht das erste Buch, das er darüber schreibt. Diesmal widmet er sich Elon Musk, Jeff Bezos und Ähnlichen und schaut, wie eigentlich die Netzwerke und Lobbyarbeiten und Parteien in Amerika funktionieren und warum Kapital und Macht dort so eng miteinander verknüpft sind. Ja, und das ist sicherlich auch in der Verfassung und in der demokratischen Ausgestaltung der USA angelegt, aber es hat nichtsdestotrotz natürlich auch Auswirkungen auf uns und deswegen interessiert es uns sehr, was Reichtum und Macht da eigentlich miteinander zu tun haben.
Und wie sehr sie dann auch demokratische Verhältnisse und Verkehrsformen sabotieren, unterwandern und
auf den Kopf stellen. Ja, freundlich gesagt.
Zum Abschluss Stolz und Vorurteil in 100 Minuten.
Ja, ist ein Projekt.
Das ist ja auch eine vertraute Korrespondenz mit dem Erzählbuchverlag. Das ist ja nicht die erste Veranstaltung.
Ja, wir haben Maike Rötzer nochmal eingeladen und sie hat sehr freudig sofort zugesagt. Es hat uns sehr gut gefallen, als sie uns den Zauberberg in 100 Minuten erzählt hat. Und deswegen haben wir sie nun zum 250. Geburtstag von Jane Austen angefragt, ob sie nicht auch Stolz und Vorurteil für uns machen würde. Und sie hat gesagt, ja, mache ich. Und sie sitzt jetzt an der Textfassung, an der Erzählfassung und wir freuen uns sehr, dass wir mit Maike Rötzer und ihrem Erzählabend hier unsere Saison beschließen können. Es ist nicht ganz ein weihnachtliches Thema, aber wir machen es trotzdem zu unserer inoffiziellen Weihnachtslesung, weil wir uns den unterhaltsamen Aspekt und das Gefühlige sehr gut im Dezember
vorstellen. Und das Finale von Stolz und Vorurteil ist ja eher friedlich, freundlich, gesellig, umarmend.
So wie man sich ein Weihnachtsfest wünscht, ja.
Und als Maike Rötzer das letzte Mal da war, das war ganz schön, da haben wir jetzt ihr gesagt, Mensch, das, was Sie da machen, das ist ja auch für Schulen total interessant. Und da war sie, das hatte sie noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, da haben wir sie so ein bisschen inspiriert und jetzt schauen wir mal, ob nicht auch das oder etwas anderes, was sie im Programm hat, wir nicht auch noch an die Schulen unterbringen können. Also das ist schon wieder so eine Querverbindung auch dann zum Kinder- und Jugendprogramm, gegebenenfalls, wenn sich das alles terminlich und vom Interesse her ausgeht.
Und es schließt sich so ein bisschen der Kreis, auch ohne Kopfhörer, hin zur Kopfhörerlesung. Ne?
Zum Hineinhören
in ein Roman, eine Erzählung.
Ja, es ist vielleicht nochmal so ein bisschen eine Konzentration. Eigentlich machen wir ja vor allen Dingen Gesprächsformate, da liegen, glaube ich, unsere persönlichen Interessen auch, nicht nur in der reinen Lesung, sondern im Dialogischen, im Fragestellen, im Öffnen der Werkstätten. Das ist eigentlich das, wo unser großes Interesse liegt. Aber diese Formate, wo wirklich der literarische Text als solcher im Zentrum steht, der ist doch auch immer irgendwie sehr besonders und gewinnbringend. Und da freuen wir uns sehr, dass wir das hier und da auch mal neben dem ganzen Gespräch, Streit und Auseinandersetzung auch hier auf dem Podium haben.
Ein Abend im besten Sinne nur, in Anführungszeichen, zum Zuhören, zum Hineinhören.
Vielleicht auch da etwas besinnlich.
Und man muss ja auch zuhören können, haben wir ja gelernt.
Zum Saisonauftakt gibt es noch ein Fest zu feiern.
Nicht ganz zum Auftakt.
Aber das ist so in den ersten Wochen. Es gibt zwar ein Sommerferienprogramm für die Kids, aber wenn ihr im Herbst startet, dann auch gleich unter dem Aspekt, noch ein bisschen Jubiläum zu zelebrieren.
25 Jahre sind wir nämlich jetzt schon da. Also nicht hier in diesem Literaturhaus, in dem wir jetzt sind, in der Nikolaistraße. Angefangen hat das alles mal im Künstlerhaus, im Keller, ein bisschen dunkler. Und dann wird es ein bisschen heller in der düsteren Straße. Und da waren wir eine ganze Weile sehr, sehr glücklich. Aber jetzt können wir uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie es da so war, seitdem wir hier in diesem wunderbaren Haus sind. Also das gilt es zu feiern am 13. September und wir haben wirklich das Gefühl, wir können auch was feiern, sind sehr stolz, wenn wir zurückblicken auf das, was wir da alles schon geleistet haben. Annalena und ich haben ja beide auch diese Volontärinnenperspektive auf das, was dieses Haus ausmacht, weil wir beide schon studienbegleitend mal hier gearbeitet haben. Insofern ist es, glaube ich, für uns vielleicht einfach noch so ein Ticken besonderer, als es für andere wäre, weil wir das Haus wirklich schon lange begleiten und Teil dieser Geschichte sind und das bringen wir aufs Podium. Genaue Details dazu veröffentlichen wir bald auf unserer Website.
Da darf man sich auf die ein oder andere Überraschung einstellen. Vielleicht von literarischen Stammgästen. Ein Ständchen. Stiftet.
Ein Ständchen. Also singen weiß ich nicht, ob jemand singen will.
Aber wir basteln und planen schon seit Wochen im Hintergrund und vielleicht können wir so viel sagen, es gibt tatsächlich Fotoarchive.
Ein Blick zurück, um noch engagierter, leidenschaftlicher und neugieriger nach vorne zu gucken.
Ja, es ist die Erzählung des Literarischen Zentrums Göttingen und das steht ja sonst eigentlich immer im Hintergrund und das wollen wir jetzt auch mal ein bisschen nach vorne rücken.
Und es geht uns jetzt gar nicht so sehr auch um diesen Tag, sondern einfach überhaupt einfach, hey, wir sind seit 25 Jahren hier, sind schon tolle Sachen über die Bühne gegangen und werden auch weiterhin hoffentlich über die Bühne gehen. Wir sind gekommen, um zu bleiben und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Message.
Na dann, toi toi toi, auf gutes Gelingen für die nächste Spielzeit.
Für die nächsten 25 Jahre.